Genau, Jesus zuerst. Ich hatte Godi gesagt, Jesus first, aber das muss gar nicht auf Englisch sein. Ich hatte nur diesen Anklang, Germany first, jetzt mit der Wahl und so. Naja, ich habe ja schon gesagt, betet für uns. Also wir gehen nachher auch noch an die Wahlurne. Genau, jetzt geht es mir aber um Jesus. Jesus zuerst heißt die Predigt heute. Und der Text, um den es gehen soll, der ist vielen von euch bestimmt schon bekannt. Das ist so ein Zoff zwischen zwei Schwestern, der es irgendwie in die Bibel reingeschafft hat. Und den wollen wir uns mal ganz in Ruhe heute anschauen. Und zwar steht er im Lukas 10, das ist die Geschichte von Maria und Martha. Und wir bekommen da nur einen sehr, sehr kurzen, man könnte fast sagen flüchtigen Einblick in diesen Streit. Und deswegen finde ich das mal schön, wenn wir da so eintauchen. Und zwar machen wir das bibliologisch. Kennt jemand von euch das Wort Bibliolog? Mein Mann müsste jetzt die Hand heben, weil das ist das, worüber ich promoviere, gell, Henrik? Okay, also Bibliolog, das ist ein Dialog mit der Bibel. Da liest man so einen Text mal langsamer und stellt dem Text Fragen. Wir machen jetzt hier nicht einen klassischen Bibliolog, aber ich lese den jetzt mal bibliologisch. Ich halte immer mal an und stelle dann immer mal eine Frage, die der Text gar nicht beantwortet. Einfach mal, dass wir Zeit haben, uns in diese Situation so reinzudenken, okay? Also an diesem einen Tag, an diesem einen Tag, als Jesus und seine Jünger in das Dorf von Maria und Martha kamen. Das Dorf heißt Bethanien. Und ich stelle mir vor, es ist bereits später Nachmittag. Der Kontext lässt diese Deutung zu. Es könnte gut sein. Später Nachmittag, die ersten Dämmerungsvögel fangen so ganz vorsichtig schon mal an zu zirpen und zwitschern. Die Sonne steht ganz tief, ja. Sonnenstrahlen leuchten da so einer Gruppe entgegen, die sich in langsamem Tempo diesem Dorf nähert. Das ist fast schon ein kleiner Trupp, der da so ruhig sich dem Dorf nähert. Und doch ist es nicht ganz ruhig, denn es ging nicht ganz ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Einige Dorfbewohner haben anscheinend schon erwartet, dass Jesus mit seinen Jüngern an diesem Nachmittag in Bethanien Halt machen wird. Unter ihnen war auch eine Frau mit Namen Martha. Die nahm ihn auf in ihr Haus. Martha, was bringt dich denn dazu, Jesus einzuladen? Warum hast du dich da ganz vorn an die Reihe gestellt und gesagt, komm doch zu mir? Was war da deine Motivation? Die nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seiner Rede zu. Maria, was zieht dich da? Warum machst du das? Das ist ein bisschen unüblich. Und wie fühlt sich das an? Du hörst und siehst vielleicht deine Schwester im Hintergrund wuseln und bedienen und machen und tun und sitzt da. Und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Boah, Martha, alle Augen sind auf dich gerichtet. Du hast gerade mehrere Gespräche unterbrochen. Wendest dich an Jesus, der auch aufhört zu reden, der dich anschaut, klagst vor allen Ohren und Augen deine Schwester an, hast dir zuvor viel zu schaffen gemacht. Was erwartest du, was Jesus jetzt sagt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um vieles. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das wird nicht von ihr genommen werden. Da endet's. Wir erfahren nicht, ob Martha auf dem Absatz kehrt gemacht hat. Ich glaube, so hätte ich das gemacht. Das hätte ich erstmal verarbeiten müssen, glaube ich. Und sich wieder zu schaffen gemacht hat. Wir erfahren nicht, ob sie sich neben Maria hingesetzt hat und sich gesagt hat, dann mache ich das jetzt auch. Wir erfahren nicht, ob es an dem Abend noch eine Umarmung gab zwischen Martha und Maria oder ob sie schweigend sich in die Nachtruhe begeben haben. Wir wissen das nicht. Das lässt der Text komplett offen. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass dieser Moment, dieser Streit, dieser Zoff im Leben, diese Spannung im Leben dieser zwei Schwestern, von Gott für wert erachtet wurde, in seinem lebendigen Wort für alle kommenden Generationen und Nachfolger Jesu festgehalten zu werden. Also wissen wir, es lohnt sich, da mal genauer hinzuschauen. Und das möchte ich jetzt machen. Das enthält ja auch ganz schön Zündstoff, oder? Da gastgebert eine, aber die gastgebert nicht nur, sondern da steht, ja, die ist besorgt, beunruhigt und vieles, die macht sich viel zu schaffen. Das ist ja eine Art von Gastgebern. Kennt ihr das? Wenn man irgendwo ist und man merkt, ich mache Arbeit als Gast. Ja, dann merkt man irgendwie, da macht sich jemand echt viel zu schaffen. Kann positiv sein, kann auch stressig sein. Das wissen wir auch nicht, wie das wahrgenommen wurde, ob die Jünger von Jesu das überhaupt wahrgenommen haben. Männer und Frauen nehmen ja manchmal unterschiedliche Sachen wahr. Genau, unterschiedliche Sachen. Ich sage nicht besser, schlechter, gar nichts. Nee. Und dieser Zündstoff, dass da eine nicht gastgebert, die eigentlich gastgebern müsste, sehr wahrscheinlich, sondern sich da hinsetzt und ihm zuhört. Und dann wird auch noch so eine Wertung reingebracht von Jesus selber, der sagt, ja, sie hat das gute Teil erwählt. Das wird nicht von ihr genommen werden. Zuerst einmal zum Gastgebern. Das ist im jüdischen Kulturkreis absolut üblich gewesen, wenn man Gäste bekommen hat, ihnen entweder selber die Füße zu waschen und Möglichkeiten zu geben, die Hände und das Gesicht zu erfrischen oder ihnen das alles zu reichen, was sie dafür brauchen. Also Hände, Füße und Gesicht, ganz anders als bei uns, da zieht man vielleicht höchstens die Schuhe aus, wurden gewaschen, man hat sich erfrischt. Man hat sich den Staub und den Dreck auch von den Füßen und den Händen sauber gemacht. Und dann gab es natürlich Essen und Trinken. Ja, es gehört mit dazu, ganz klar. Wir können auch davon ausgehen, nach den ganzen Dingen, die vorab passiert waren, schon an dem Tag, dass die Jünger Jesu echt froh waren für Essen und Trinken. Und sich da echt auch gefreut haben, dass da jemand jetzt sich bemüht. Die waren da sicherlich nicht unglücklich drüber. Gastfreundschaft hatte und hat in der jüdischen Kultur einen sehr hohen Stellenwert. Deswegen ist überhaupt nicht davon auszugehen, dass jetzt hier so eine generelle Abwertung in dem Text mit drin steckt, so eine generelle Abwertung der Gastfreundschaft gegenüber. Das ist sehr wahrscheinlich nicht Ziel von diesem kleinen Text. Was aber erstaunlich ist, ist, dass die Gastfreundschaft tatsächlich gegenüber etwas anderem hier eine Abwertung erfährt. Keine generelle und kein, ach, das ist gar nicht so wichtig, konzentriert euch mal so ganz stoisch auf nur die Gedanken und die Lehre. Nee, überhaupt nicht. Aber es erfährt ja doch eine kleine Abwertung. Und das ist erstaunlich. Deswegen bringt es mich dann zu der Frage, wenn Gastfreundschaft eine leichte Abwertung erfährt, ist es dann vielleicht der Grund, dass Marias Mühe und ihre Not im Gastgebern einfach übersehen wurde? Es kann ja sein, dass niemandem das aufgefallen ist, dass die Frau jetzt wirklich Stress hat auch. Auch das sehen wir im Text, ist nicht der Fall. Jesus schaut sogar ganz genau hin. Er sieht nicht nur, dass sie sich viel zu schaffen macht, sondern er sagt in Vers 41, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um vieles. Und ich frage mich, spricht er da nur von ihrer Mühe beim Gastgebern an diesem einen Nachmittag oder sieht er mehr? Er kennt sie doch. Er kennt sie doch durch und durch. Er kennt uns. Er kennt dich. Also ich glaube weder an eine Abwertung der Gastfreundschaft noch an ein Übersehen von Marias Mühe. Und er sagt dann weiter, eins aber tut Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das wird nicht von ihr genommen werden. In heutigen Worten, es geht um die Prio, ja, die Priorität. Eins aber tut Not. Da ist eine Höherwertung von dem, was Maria da gemacht hat. Es geht also um Prioritäten in diesem Text. Das denke ich, es geht um den Fokus. Es geht um das, was zuerst kommen sollte. Ganz spitzfindig gesagt könnte man jetzt sagen, naja, sollen wir uns Sorgen machen oder auf Jesu Worte hören? Aber dann könnte ich die Predigt jetzt schon beenden, weil klar, jetzt sagen alle, ja, Sorgen nicht, sondern Jesu Wort. Okay, Amen. Sehr schön. Aber wisst ihr, wie es mir geht mit Gebet und auf Jesu Worte hören? Das verschwimmt mir ganz oft mit meinen Sorgen. Das heißt, dann setze ich mich hin und bin im Gottesdienst oder ich lese in der Bibel oder ich habe vielleicht eine Bibel-App oder was auch immer. Kommen wir gleich noch zu, was da alles so Schönes gibt. Und dann bin ich aber doch wieder nur in meinem Hamsterrad von der Arbeit und dem Haushalt und den Kindern und dem Hund und dieses ganze Work-Life-Balance-Gedöns. Es vernebelt mir wie die Sicht. Und dann bete ich dafür und dann ist die Zeit auch schon wieder um und ich stehe auf und ich mache noch schnell die Wäsche rein und dann hole ich das Kind ab von der Schule und ja, und so geht es dann weiter. Und das verschwimmt bei mir. Und es ist ja auch nicht schlimm, weil Gebet und Arbeit gehören ja zusammen. Das kennen doch alle, oder? Ora et labora. Das ist so eine benediktinische Ordensregel. Es gehört zusammen. Ora et labora. Beides. Bete und arbeite. Wir am TSC, wir machen das so, dass wir montagmorgens so einen Abendmahlsgottesdienst machen. Jeden Montag um 8 Uhr, halbe Stunde. Dann haben wir einen mittendrin. Der ist mitten in der Woche, mitten am Tag. Mittwochs um 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Dann nehmen wir uns einfach noch mal eine Stunde Zeit und hören Gottes Wort und beten und sind zusammen. Und dann mittwochs um 14 Uhr sind noch mal alle Mitarbeiter von CCAG und TSC und alle, die auf dem Berg zu schaffen haben, treffen sich noch mal eine halbe Stunde fürs Gebet. Und dann gibt es noch die Gebetskreise. Da sind unterschiedliche Leute drin. Und dann haben wir ein Retreat einmal im Jahr. Und dann machen wir eine Auszeit-Gebetswoche. Und dann machen wir so. Und das sind immer so regelmäßige Unterbrechungen von diesem Alltag. Und die tun mir sehr, sehr gut. Benedikt selber, Benedikt Walker, mein Chef, das habe ich mal von jemandem gehört, der macht das so, dass er vor und nach jedem Meeting einmal betet für die Inhalte von dem Meeting. Also er bereitet es wie vor und nach im Gebet. Finde ich auch erstaunlich. Das ist auch eine Art, Ora et Labora umzusetzen. Und ich finde, man merkt das auch, wenn man mit ihm in einem Meeting sitzt. So, jetzt kriege ich eine Gehaltserhöhung. Das ist Scherz. Also mir tut es sehr, sehr gut, Arbeit regelmäßig zu unterbrechen und Arbeit durch Gebet zu unterbrechen. Ich bin nämlich extrem initiativ und sehr, sehr schnell. Es fällt mir unglaublich schwer, meine Gedanken zur Ruhe zu bringen und meine Hände zur Ruhe zu bringen. Das sind ja unterschiedliche Persönlichkeiten, die es da so gibt. Manch einem fällt das etwas leichter, mir fällt das definitiv hundsgemein schwer. Unglaublich schwierig. Und deswegen ist mir die Martha immer schon viel sympathischer gewesen und der Text hat mich immer schon wütend gemacht, weil ich es einfach gemein finde. Also wenn wir Gäste haben, dann kann das sehr gut passieren, dass ich ins Wohnzimmer platze und zu Henne sag, also Henrik zu ihm sagt, ich brauche mal Hilfe. Ja, und dann muss er vom Smalltalk loskommen. Es ist ja auch wichtig, dass die Gäste sich wohlfühlen und jemand mit ihm redet und so. Aber dann brauche ich Hilfe in der Küche, weil mir die Teile in der Pfanne angebraten sind. Letzte Woche war es gerade der Fall. Ist alles angebrannt. Da war ich aber echt gestresst. So, also das mir ist die Martha viel sympathischer. Es fällt mir sehr schwer, kurz mal alles ruhen zu lassen und mich auf Jesus zu besinnen. Jetzt ist es ein Problem, weil ich mag Predigten nicht so gerne, wo die Person, die was ausgearbeitet hat und was sagt, dann sagt, ich kann das selber so schlecht. Und dann sagt, komm, lass uns doch alle mal. Und man denkt nur, ach ja, aber wenn du es so auch schlecht hinkriegst, ich krieg's auch schlecht hin, dann ist das irgendwie so ein, ich finde das so erfrischend, wenn jemand sagt, hey, ich stehe jeden Morgen um 5.30 Uhr auf und bete eine halbe Stunde. Mach das auch. Das ist so gut. Ich mache das seit 30 Jahren. Weißt du so? Das finde ich so erfrischend. Aber jetzt ist es leider so, und ich muss auch ehrlich sein, ich habe damit selber wirklich Not und ich möchte darin selber besser werden. Und das Verrückte ist, dass es so unglaublich viele Möglichkeiten gibt, sich mal kurz aus diesem Alltag und dem, was uns so beschäftigt, rauszunehmen. Also ich habe ja schon anklingen lassen, eine Bibel-App auf dem Handy. Das Handy hat man immer zur Hand. Ein Hörbuch, ja. Ich kann die Bibel per Hörbuch hören. Ich kann mir auch Podcasts anhören. Predigten ist überhaupt kein Problem. Ich kann jederzeit richtig gute Predigten schauen. Ich hab Bibeln zu Hause. Ich brauche eigentlich nicht groß suchen, bis ich eine zur Hand habe. Texte, Andachten, online, offline, Gebetstreffen, es gibt eine breite Auswahl und es ist ständig nur eine disziplinierte Entscheidung von uns entfernt. Wie leider so vieles andere auch. Noch schnell der Anruf, noch schnell die E-Mail, noch schnell Wäsche rein, noch schnell Podcast zu Ende hören, die Sprachnachricht noch kurz zu Ende hören, das noch kurz beantworten, das noch kurz planen, in den Kalender eintragen und ach, dann ist schon wieder Abendbrot. Alles klar. Wir sind heutzutage schnell getaktet. Wir haben eine große Mental Load. Unsere Konzentrationsspanne, hört ihr mir noch zu? Die ist 8 Sekunden nur noch kurz. 8 Sekunden. Ihr seid ja jetzt schon lange weg. Ich predige jetzt schon eine Viertelstunde. 8 Sekunden, das ist doch der Wahnsinn. Und es wird anscheinend irgendwie immer schneller. Also das ist ein Lebensgefühl, das teilt nicht nur meine Generation. Was bin ich denn? Millennial, glaube ich, gell? Oder nee, jünger? Nee, älter. Oh, ich werde 37 im März. Ich weiß nicht, zu welcher Generation ich gehöre. Versteht ihr die Not? Ich weiß es nicht. Es wird immer schneller. Die generationalen Prägungen, die wechseln sich ab. Und dieser ganze tägliche Impuls, ich weiß nicht, ob das alle durchweg so wahrnehmen. Aber das ist, glaube ich, irgendwie so ein Lebensgefühl, was wir gerade haben. Und heute ist das einfach sehr schwer, sich zu Jesu Füßen zu setzen und einfach mal nur zuzuhören. Das ist sehr schwer heute. Nee, damals war das auch schon schwer. Damals gab es nämlich auch schon Mühe und Sorgen und Arbeit und Nöte und Dinge, die uns abgelenkt haben. Schwierige Verwandte, Nachbarn, mit denen das vielleicht schwierig ist, Dinge, die uns beschäftigen, Dinge, die getan werden müssen, die vorgedacht werden müssen. Da dürfen wir uns nichts vormachen, wir dürfen uns das nicht leicht machen mit diesem, es ist halt sehr, sehr schwer heutzutage. Das war noch nie leicht. Innezuhalten, stillzuhalten und ihm Raum zu geben, seine Worte des ewigen Lebens mal sacken zu lassen, nachklingen lassen, das war noch nie leicht. Ich stelle mir vor, es war leichter, als er noch in Israel so umherwanderte. Stelle ich mir vor, jetzt komme ich zu dieser Textstelle. Da ist eine Martha, die hat ihn in ihrem Haus. Und was macht die? Statt ihm zu Füßen zu liegen und ihn anzuhimmeln, wie wir uns das, glaube ich, alle vorstellen würden, oder? Wenn ihr euch vorstellt, in eurem Wohnzimmer sitzt Jesus und ein Trupp netter Leute und Freunde von euch. Und Jesus sitzt da. So, dann geht ihr in die Küche und handwerkelt da rum. Und irgendwann geht er wieder. Das ist doch furchtbar, dann habt ihr ihn total verpasst. Aber so ist es doch, es musste doch gemacht werden. Sogar als er da war, fiel das nicht leicht, sich ihm zu den Füßen zu setzen und einfach mal die Klappe zu halten, still zu sein und die Hände ruhen zu lassen. Das fiel doch auch damals nicht leicht. Martha hat es uns doch gezeigt. Deswegen ist die Frage, wo liegen unsere Prioritäten? Und das Fiese ist, auch in unserer Arbeit für ihn. Ich habe das auf eurer Website gesehen, ihr macht sau viel. Ihr habt super viele Kindergruppen, ihr habt diese 55-Plus-Gruppe. Es wirkt, und ich glaube, das seid ihr auch, oder? Es wirkt von der Website wie eine total aktive Gemeinde, wo sich viele Leute einbringen. Und jetzt kommt das Fiese, dieses sich zu schaffen machen für Jesus bedeutet nicht automatisch, dass wir auch einfach mal von ihm auftanken und zu seinen Füßen sitzen. Weil die Martha, die hat ja sich zu schaffen gemacht für Jesus, oder? Wir machen uns auch zu schaffen fürs Reich Gottes. In der Gemeindearbeit, wir machen uns zu schaffen für Jesus. Aber das heißt nicht automatisch, dass unsere Prioritäten richtig liegen. Ist das nicht gemein? Gerade wenn man viel tut und es ist anstrengend und man macht das jahrelang und treu und dann hört man, von so einem jungen, dynamischen Hüpfer vom TSC. Das heißt aber nicht, dass deine Prioritäten richtig sind. Puh. Ja, ist aber bei mir genauso. Ich unterrichte am TSC, ich habe die ganze Zeit mit Reich Gottes zu tun. Aber das heißt nicht, dass ich es hinkriege, mich mal hinzusetzen und einfach nur Jesus, Jesus sein zu lassen und ihn wirken zu lassen. Machen wir uns viel zu schaffen für Jesus? Und ich habe Martha im Text gefragt, warum lädst du ihn ein? Das ist eigentlich auch mal eine ganz gute Frage. Ich möchte jetzt nicht, dass eine Welle kommt von, ich lege meinen Dienst nieder, lieber Godi. Ich habe nachgedacht nach der Predigt. Aber frag dich mal, warum machst du das? Warum machst du dir viel zu schaffen für Jesus? Das ist eine ganz gute Frage. Ja, und dann ist mir noch was am Text aufgefallen. Maria saß nämlich zu Jesu Füßen. Und das ist eine Redewendung, die ist mir aufgefallen. Ich glaube auch dadurch, dass wir einen Hund haben und der liegt uns immer zu den Füßen. Das ist was, was ich auch täglich merke und wo ich dann denke, oh süß, er liegt wieder zu meinen Füßen. Das ist irgendwie was, das gehört jetzt zu meinem Alltag dazu seit 2 Jahren. Und für mich spricht dieses zu den Füßen liegen, das spricht für mich für Ehrfurcht und auch Gehorsam. Wenn man zu den Füßen von jemandem sitzt, ja, die Maria, die lag nicht, die saß. So sagt es der Text. Wenn man zu den Füßen von jemandem sitzt, dann bedeutet das, dass man sagt, du, deine Worte, die haben hier gerade Autorität. Ich nehme wahr, du bist der Herr. Das hat so eine Haltung von Ehrfurcht und Gehorsam und von Nähe. Er ist der Herr. Ich habe euch ja unterschiedliche Sachen vom TSC mitgebracht. Unter anderem 7 weitere Exemplare, mit dem hier sind es dann 8, ich kann das nachher hinten hinlegen, von einer Kommunikationsausgabe, die ist schon ein bisschen älter, aber ich finde, die ist richtig, richtig gut. Und da hat der Claudius Buser von unserem TSC, hat da einen 4-seitigen Artikel geschrieben, da hat er das Gottesbild, also das Bild, was die Menschen sich so von Jesus gemacht haben, über die Jahrhunderte hinweg untersucht, anhand von so kirchengeschichtlichen Sachen, Ikonografien, Bildern und hat einfach mal rausgearbeitet, zu welcher Epoche was ganz stark von Jesus, von Gott gesagt wurde. Also zum Beispiel in der Antike Gott der Lehrer, ja? Oder dann im Mittelalter, das könnt ihr euch dann alles noch durchlesen, das ist total spannend, im Mittelalter ging es dann ganz stark um das Bild der Leidende und der Richter. Das war so eine ganz starke Prägung im Mittelalter. In der Reformation, natürlich wissen wir, der gnädige Gott, ja, der vergebende Gott. Das war in der Reformation ein Hauptaugenmerk. Und das ist alles nicht falsch. Das bedeutet einfach nur, der Schwerpunkt der Verkündigung und der Schwerpunkt der Vorstellung, was Menschen gedacht haben, wenn sie an Gott gedacht haben, war dann der Gnädige in der Reformation. Und was denkt ihr, wie ist es heute? Ganz zuletzt kommt er beim Heute an. Ich zeige es einmal kurz, aber die ersten Reihen könnten es vielleicht sonst lesen. So, das ist die letzte Seite. Heute, ich frage das jedes Jahr meine Studenten und es ist jedes Jahr genau das Wort, was genannt wird. Das ist echt irre. Der Lebenscoach. Jesus, der Mental Coach. Mein Buddy, der mir hilft, ein gutes Leben zu führen. Und nicht nur das, nicht nur ein gutes Leben, sondern ein gesundes, ein achtsames. Achtsamkeit ist jetzt ein schwieriges Wort, das kommt nochmal aus einer anderen Ecke. Aber das drückt eigentlich das aus, was es ist. Jesus, unser Lebenscoach. Jesus, unser Trainer, der uns hilft, in schwierigen zwischenmenschlichen Beziehungen den richtigen Weg zu wählen, den richtigen Ton zu wählen. Der uns hilft, zu vergeben und loszulassen, weil Vergebung ist so gesund für die Seele. Und wenn man nicht vergibt, dann ist das nicht so gut fürs eigene Leben. Man lebt dann nicht mehr so gut. Das ist ganz wichtig und das stimmt auch alles. Ich sage das hier mit so einem leichten, ironischen Unterton. Aber das stimmt ja. Es stimmt ja, er ist ja tatsächlich jemand, der das Leben gesund macht. Aber es geht ja um noch viel mehr bei Jesus. Es geht ja darum, dass wir ihm nachfolgen. Und Nachfolge ist manchmal unbequem. Das hat was mit Leidensbereitschaft zu tun. Und der Fokus, der liegt bei ihm. Es geht um ihn, nicht um unser Leben. Und dann sitzen wir da mit unserer Bibel oder Bibel-App oder was weiß ich und beten bloß wieder für unsere Sorgen. Beten bloß wieder für unsere Pläne. Beten bloß wieder, um einen klaren Kopf zu bekommen für dieses ganze Gewusel, was da abgeht. Klar, wir beten auch für anderes, überhaupt keine Frage. Aber wir beten die ganze Zeit und gucken auf die Sorgen und die Sachen und die Pläne und machen. Dabei geht es die ganze Zeit um ihn. Wer folgt denn jetzt wem nach? Fies, ne? Und das stimmt ja auch. Jesus, er geht uns nach, er heilt, er führt uns in Gesundung rein. Wenn ihr wüsstet, wie kaputt ich war mit 16, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, das war ein Scherbenhaufen. Und er hat mich heil gemacht. Ich sah völlig anders aus. Leute aus meiner Klasse, die überhaupt nichts mit dem Glauben am Hut haben, die haben gesagt, was ist eigentlich mit dir los? Und die eine, das werde ich nie vergessen, die hat gesagt, deine Augenfarbe hat sich verändert. Das ist, als ob in dir drinnen Licht angegangen ist. Und so ist das ja mit Jesus. Manchmal merkt man das stärker und manchmal ist man schon jahrelang so unterwegs, dann vergisst man das vielleicht oder man erinnert sich wieder dran, wenn ein Verwandter oder eine gute Freundin ebenfalls zum Glauben kommen, dann sieht man das wieder. Da ist eine lebensverändernde Kraft drin und er gesundet, er führt rein in Heilungsprozesse. Aber dabei bleibt er nicht stehen. Er spricht dann, geht, lehrt sie halten oder geht, verkündigt das Evangelium. Oder mein Lieblingsvers, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Es steht auch im Lukas 10, gerade noch vor der Perikope, die wir uns angeschaut haben. Ja, und das verstehen wir heute wieder richtig, ne? Auf jeden Fall in Deutschland, wie Lämmer unter die Wölfe. Wir haben sehr viele Wölfe, 2000 plus. Also echte Wölfe, meine ich. Und dann kommen noch die dazu, die auch noch so da sind. Ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Meint ihr, das ist angenehm, ein Lamm unter Wölfen zu sein? Und Jesus, der meint das ernst. Und die Frage ist, meinen wir das auch ernst mit ihm? Oder geht es uns eigentlich um ein gutes Leben, wenn wir mal ehrlich sind, an der Seite von unserem Mental Coach? Mich erreichen pro Woche 15 Stellenangebote von Gemeinden im Umland, im ganzen deutschsprachigen Raum. Und es werden mehr. Die Babyboomer gehen in Rente. Und wir haben weniger Studenten an allen Ausbildungsstätten. Im TSC geht es noch sehr gut, aber wir sehen überall an allen Ausbildungsstätten, die Zahlen stagnieren. Das hat mit dem demografischen Wandel zu tun. Ich habe das eingangs schon gesagt, das hat aber auch damit zu tun, und das ist meine Wahrnehmung, dass da ein Stück weit die Leidensbereitschaft sinkt. Weil als in der Gemeinde oder in der Mission oder als Gemeindereferentin angestellt zu sein, da kriegt man wenig Applaus, wenig Gehalt und macht viel Arbeit. Die Arbeit ist cool. Das sagen auch viele. Man kann sich da viel einteilen. Und diese eierlegende Wollmilchsau, das ist auch schon eher von gestern. Das ist heute viel mehr Teamarbeit. Und das ist ein angenehmerer Job als noch vor 30 Jahren. Aber es ist trotzdem, wie Kierkegaard das so schön sagt, kein Job, ja, der einen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, aber er meinte, man wird da nicht total zufrieden und dick und rund und happy von und kann super vorsorgen. Das ist entbehrungsreich. Es gibt noch andere Jobs, die sind auch total entbehrungsreich. Aber Jean-Georges Gantenbein, der sagte in einem anderen Communicatio, ich mache ein bisschen Werbung für diese Zeitschrift, die ist sehr gut, kostenlos mitzunehmen, da sagt er, das fand ich eine richtig coole Aussage, wir sind viel zu schnell, dass wir zur Wirkung vom Evangelium übergehen, gucken, was das Evangelium bewirkt und nicht bei der Person des Evangeliums bleiben, bei Jesus. Da sind wir viel zu schnell. Ich will das wieder neu lernen, an Jesu Lippen zu hängen, seinen Worten Raum und Zeit zu geben. Weil für mich, in meinem Empfinden, dreht sich alles verflixt schnell um unsere eigenen Angelegenheiten, sogar im Gebet. Und das ist, glaube ich, eine bewusste Entscheidung. Und die hat auch mit Disziplin zu tun. Da hilft natürlich Gewöhnung. Ein fester Zeitpunkt am Tag oder zwei, wo wir das machen, hilft uns. Ja? Ich glaube, erwiesenermaßen nach 30 Malen, wenn wir das so fest machen, brauchen wir schon kaum noch Disziplin, dann ist es Gewöhnung geworden. Und das ist super. Gewöhnung ist nichts Schlechtes, wenn es um Jesus geht. Und die Frage ist auch, die haben wir vorhin auch dem Text gestellt, wie fühlt es sich denn an, wenn alle anderen ackern und wir nehmen uns raus? Wie fühlt es sich denn an für Maria, sich da jetzt hinzusetzen und mal alles auszublenden, wo sie wüsste, das müsste sie jetzt eigentlich machen? Versteht ihr? Das kann auch unangenehm sein, zu sagen, nee, ich mache diese Auszeit. Nee, die E-Mails müssen jetzt warten, dann ist vielleicht jemand sauer auf mich sogar, weil es ja nicht so schnell ging. Jesus hat Worte des ewigen Lebens und die werden nicht von uns genommen werden. Die Beziehung mit ihm ist das Einzige, was bleibt und das Einzige, was wir mitnehmen können. Das ist das Einzige in unserem gesamten Leben, was ein echtes Fundament ist. Ich würde gerne mit euch zum Abschluss, ich habe jetzt einfach keinen anderen Abschluss, einfach nur ein Appell an mich und an alle, dass wir uns Zeit nehmen und dass es um Jesus geht. Und deswegen würde ich jetzt gerne zum Ende mal was ausprobieren. Godi hat gesagt, das habt ihr noch nie gemacht. Ich komme ja auch nicht aus einer Gemeinde, die das viel macht. Wechsellesen. Wir lesen jetzt zusammen einen Abschnitt aus einem Psalm. Und immer das Dickgedruckte, das lest ihr laut und das Dünne, das lese ich laut. Und dann lesen wir da uns durch so ein paar Verse durch, die, wie ich finde, einfach gut zu dem Thema passen. Könnt ihr einfach schauen, ob ihr das mitmachen wollt. Und wir stehen dafür einmal auf, weil das aktiviert. Das braucht ihr jetzt nach dem ganzen Zuhören. Und danach geht es direkt in den Lobpreis. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand.
Du leitest mich nach deinem Wort und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf.
Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden.
Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewig meines Herzens Fels und mein Heil.
Denn siehe, die fern von dir sind, werden umkommen. Du vertilgst alle, die dir die Treue brechen.
Mir aber ist